Radio Dreieckland. Die Nachrichten. Streiks in Frankreich.
Die Streiks in Frankreich haben sich auch diese Woche weiter ausgeweitet. Zwei Gewerkschaften haben für heute zum Generalstreik aufgerufen. Angefangen hatten die Studentinnen, um gegen die desolaten Zustände an vielen Unis zu protestieren. Die staatlichen Mittel für die französischen Universitäten wurden seit 1968 real nicht erhöht, obwohl sich die Studentenzahl verfünffacht hat. Zudem fließen davon der größte Teil den eher etablierten Hochschulen zu, wohingegen die kleinen Provinzunis vernachlässigt werden. Ende letzter Woche traten auch die Eisenbahnerinnen, Beamtinnen und Beschäftigte im öffentlichen Nahverkehr in den Streik. Ihnen ging es darum, Kürzungen im Rentenbereich, die Einführung einer neuen Steuer sowie massive Entlassungen bei der französischen Eisenbahn zu verhindern. Nachdem erst nur die kommunistische Gewerkschaft CGT zu Streiks aufrief, haben sich mittlerweile auch die sozialdemokratischen Gewerkschaften angeschlossen. Trotz zahlreicher Entbehrungen steht die Mehrheit der französischen Bevölkerung hinter den Streikenden. Die konservative Regierung von Chirac und Juppé will die Sanierung des Staatshaushaltes durch die Arbeitenden und Armen finanzieren lassen. Sie könnte aber in Schwierigkeiten kommen, wenn sich die Streiks auf den privaten Sektor ausweiten. Bisher sind die Forderungen eher sozialdemokratisch. Der Protest könnte aber, wie 1968, in grundsätzliche Opposition gegen das kapitalistische System in Frankreich umschlagen.
Frieden in Bosnien-Herzegowina.
Vertreterinnen und Vertreter der bosnisch-serbischen Seite protestierten in den vergangenen Tagen gegen den Friedensvertrag zu Bosnien-Herzegowina. Truppen der kroatisch-muslimischen Föderation zerstörten unterdessen Städte, die laut Friedensvertrag an die bosnisch-serbische Seite zurückgegeben werden müssen. Der Vertrag sieht unter anderem vor, dass beide Bürgerkriegsparteien jeweils auf einen Teil der eroberten Gebiete verzichten müssen. Der Krieg in Bosnien-Herzegowina war im April 1992 begonnen worden. Zunächst war die bosnisch-serbische Seite, unterstützt von der Republik Serbien, militärisch überlegen. Daraufhin intervenierten westliche Staaten, die UNO und vor allem die NATO, um die kroatisch-muslimische Föderation zunächst zustande zu bringen und danach militärisch zu stärken. Entscheidend für den Kriegsverlauf waren Waffenlieferungen aus Deutschland und den USA an Kroatien und die muslimisch-kroatische Föderation. Nach Angaben des Rüstungsinformationsbüros Baden-Württemberg hat es zeitweilig eine US-Luftbrücke nach Bosnien gegeben, über die vermutlich Waffen an die kroatisch-muslimische Föderation geliefert wurden. Außerdem bilden ehemalige US-Soldaten Truppen der kroatisch-muslimischen Föderation aus. Darüber hinaus lieferte die NATO ihre Aufklärungsergebnisse über die bosnisch-serbischen Stellungen an die kroatisch-muslimischen Streitkräfte. Ab Ende August 1995 lief dann alles nach dem bewährten Golfkriegsschema ab. Am 30. August dieses Jahres begann die NATO mit einer Luftoffensive gegen die bosnisch-serbische Armee. Danach folgte die Bodenoffensive, die von kroatischen und kroatisch-muslimischen Truppen durchgeführt wurde. Die militärische Niederlage der bosnisch-serbischen Truppen trug vermutlich wesentlich zur Bereitschaft der bosnisch-serbischen Seite bei, an den Friedensverhandlungen teilzunehmen.
Freiburgs fürchterliche 5.
Gestern in der Früh räumten etwa 100 Polizisten einen Stall auf dem Vauban-Gelände. Der Stall war von den fürchterlichen 5 gebaut worden. Ihr Ziel? Die Errichtung eines Kinderbauernhofes. Kinder sollen mitten in der Stadt Kontakt zu Tieren und zur Landwirtschaft bekommen. Mit Hilfe eines Baggers und eines großen LKWs mit einem Container ließ die Stadtverwaltung den Stall abreißen. Auf der Wiese hinter Haus 37 auf dem Vauban-Gelände war der Widerstand gering. Zu der frühen Uhrzeit waren nur wenige Leute auf den Beinen. Der offizielle Grund der Stadtverwaltung für den Abriss des Stalles? Die Hütte war ohne Baugenehmigung errichtet worden. Freiburgs Baubürgermeister Ungern Sternberg benannte das Vorgehen der fürchterlichen Fünf in einem Interview gegenüber Radio Dreieckland als dilettantisch. Die fürchterlichen Fünf hätten Grundspielregeln nicht eingehalten. Unter Grundspielregeln versteht Sternberg zum Beispiel das Einholen einer Baugenehmigung. Hauptproblem für Sternberg war allerdings, dass die fürchterlichen Fünf anonym geblieben seien. Bis zuletzt habe niemand mit seinem Namen für den Kinderbauernhof einstehen wollen. Die Stadt, so Sternberg, brauche einen offiziellen und auch verantwortlichen Gesprächspartner. Ihre Anonymität begründeten die fürchterlichen Fünf mit einer früh erfolgten Androhung einer Strafwidrigkeit. Deshalb hätten sie zunächst nur über einen Rechtsanwalt eine Postadresse angegeben. Am Mittwoch hätten sie der Stadt jedoch eine Kontaktperson benannt. Die fürchterlichen Fünf betonen weiterhin, dass sie erst Fakten schaffen mussten, um dann eine Verhandlungsbasis für eine Baugenehmigung zu schaffen. Auf dem Gelände hinter Haus 37 stehen zurzeit noch Wagenburgen. Sie werden bis Mai geduldet. Gebaut wird auf dem Gelände hinter Haus 37 wohl nicht vor der Jahrtausendwende. Das Gelände soll allerdings vorher schön sauber sein, denn Kinder und Wagenburgen dürften Spekulantinnen und Spekulanten sonst wohl vergraulen. Mehr zum Abriss des Kinderbauernhofes in der Wiederholung des gestrigen Info ab 10 Uhr. Das Info führte ein Interview mit dem Baubürgermeister und einem Vertreter der fürchterlichen Fünf.
Ungleichbehandlung.
Es ist eine nicht hinzunehmende Ungleichbehandlung, wenn wir jedes Bekennerschreiben dokumentieren können, während die Redaktion der Radikal für dieselbe Tätigkeit kriminalisiert wird. Diese Ansicht vertrat der Chefredakteur der Frankfurter Rundschau, Hans-Helmut Kohl, am vergangenen Wochenende auf der 10. JournalistInnen-Tagung der IG Medien. Das dortige Thema: Grenzen der Pressefreiheit. Zum Hintergrund: Am 13. Juni dieses Jahres sind auf Anordnung der Bundesanwaltschaft 55 Privatwohnungen und Arbeitsplätze im Umfeld linker Zusammenhänge durchsucht worden. Im Mittelpunkt der Vorwürfe die Mitarbeit bei der erst dieser Tage wieder neu erschienenen Zeitschrift Radikal. Bei der groß angelegten Razzia wurden 4 Leute verhaftet. Sie sitzen nun seit mittlerweile einem halben Jahr in Isolationshaft. Neu bei ihrer Kriminalisierung ist die Konstruktion, dass allein die Mitarbeit in einer Zeitschrift als Tätigkeit in einer kriminellen Vereinigung angesehen wird. Einzige Grundlage für die Inhaftierung ist eine Abhöraktion im Jahr 1993. Damals ist der bis zum heutigen Tag noch nicht eingeführte große Lauschangriff durchgeführt worden. Nach geltendem Strafprozessrecht ist es zwar nicht zulässig, die Ergebnisse eines solchen Lauschangriffs zu verwerten. Trotzdem soll dies geschehen, sagt der Bundesanwalt. Seine Konstruktion: Die verfassungswidrig gewonnenen Mitschnitte von der Redaktionssitzung der Radikal sollen als sogenannte Zufallsfunde nun doch verwendet werden. Ein Gespräch mit der Rechtsanwältin der Beschuldigten heute früh im Info ab 10.
Das Wetter.
Rechnet heute mit vielen Wolken und zieht euch etwas wärmer an, es wird recht kühl.